Das gibt's sonst nicht so das ganze Jahr über. Eine solch gedrängte Zahl von nachdenkenswerten Tagen. Am Mittwoch war offiziell Buß- und Bettag. Heute steht in jedem Kalender Totensonntag. In meiner Losung im Kirchenjahr der letzte Sonntag des Jahres, Ewigkeitssonntag. Sind wir darauf eingestellt? Buß- und Bettag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Das Ziel, das Gott sich für uns, für jeden Einzelnen von uns und für unsere Welt vorgesetzt hat, ist, das haben wir gerade gesungen, dass sich jeder beugen wird vor ihm. Ich möchte uns einladen, Sie, euch und mich, mit Jesaja, dem ersten großen Propheten in der Bibel, der auch die längste Botschaft hat, 65 Kapitel, 66. Sein Berufungserlebnis will uns mit hineinnehmen in diesen Umstand Tod und Ewigkeit. Vielleicht wird es für jemanden eine Achterbahn werden. Runter, runter und rauf, rauf und runter. Ich lese den Abschnitt aus Jesaja 6, 1 bis 8. Zunächst ganz. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, Thronengel, standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Angesicht, 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus wurde voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Die ganze Geschichte fängt mit dem Totensonntag an. in dem Jahr, als der König Usia starb, geschah dies. Da sind wir natürlich herausgefordert als Bibelleser, was denn da von dem König Usia gesagt worden ist. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir mit den Daten, mit den Zahlen nicht so zurechtkommen, aber mit Ereignissen, an die denken wir noch, als Usia starb. Heute werden viele daran erinnert, an das Sterben von Lieben, von Angehörigen, von Menschen, die sie begleitet haben. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur darüber hinweggehen, sondern dass wir zu ihnen stehen. In diesem Jahr waren es in der Gemeinde Achim Thiem und Waltraud Schmalzried. Aber auch andere haben persönlich ihre Angehörigen verloren. Nur das Besondere hier bei Jesaja 6 ist: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn. Was sehen wir, wenn wir Verlust erleben? Einige Augenblicke noch möchte ich dem König Usia widmen. Es lohnt sich, darüber nachzulesen. In 2. Chronik 26 wird von ihm ausführlicher berichtet als in dem 2. Königbuch. Dort heißt er auch Asaja. Also es gibt schon Überraschungen, wenn wir in der Bibel lesen. Und wir brauchen auch unser Gedächtnis. Und ich brauche auch sehr oft die Konkordanz, um nachzuschauen. Der König Usia starb und eigentlich war er schon jahrelang tot. Wie tot für sein Volk. Seine Regierungsgeschäfte führte sein Sohn. Warum? Usia gehört zu den 19 jüdischen Königen, von denen gesagt wurde, er tat das, was dem Herrn wohlgefiel. Und das Land blühte auf. Da steht auch nett, er liebte Ackerbau und Viehzucht, würde man ja sagen. Garten. Er sorgte sich um die Äußerung, die Befestigung der Städte, für die Ausrüstung der Soldaten. Er hat extra neue Waffen herstellen lassen. Und seine internationale Bedeutung wurde dadurch unterstrichen, dass viele ihm Geschenke gaben, nicht Tribut, also freiwillig. Es heißt, und er wurde sehr mächtig. Und dann kommt der nächste Satz: Aber als er mächtig wurde, er überhob sich sein Herz und er wurde stolz. Und er griff in ein fremdes Amt ein, nämlich in das Amt der Priester. Und er wollte im Tempel, das noch nicht mal die Leviten betreten durften, sondern nur die Priester, er wollte im Tempel auf dem Räucheraltar räuchern, Gott die Ehre geben, indem er Gott die Ehre, Gott sein Recht nahm. Als er das tun wollte, trat ihm der hohe Priester entgegen. Und 80 Priester mit ihm. Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Priester, wie wir etwa hier sind. Sie traten ihm entgegen und sagen: Das ist doch unmöglich, was du tust. Das ist doch gegen Gottes Willen. Nur einer darf das tun, der Priester. Leute, da war eine Chance für diesen Mann, der abgerutscht war in den Stolz. Das sah sonst niemand. Nur Gott hat es gesehen. Nur jetzt wurde es deutlich, ob er aufgeblasen war. Usia, wo hast du denn deine Bedeutung hergenommen? Bruder, Schwester, wo nimmst du deine Bedeutung her? Als er Widerstand bekam, wie reagieren wir, wenn wir Widerstand kriegen? Widerspruch? Einspruch? Da wurde er zornig und dann ging er gerade deinen Weg. Und dann griff Gott ein. Er hatte eigentlich vorher auch schon eingegriffen, nämlich durch den hohen Priester und die 80 Priester, die sich ihm entgegenstellten, nicht handgreiflich wurden, nur durch ein Wort. Das geht nicht, das ist nicht dein Amt. Du bist mächtig geworden, mächtiger Usia, gottgesegneter Usia. Und vor allem, in aller Öffentlichkeit wurde der Mann überfallen von Aussatz. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die Bibel schildert uns das. Die Priester waren ja zuständig für die Feststellung, ob jemand aussätzig war, Lepra, wenn es das ist, oder nicht. Aber jeder sah, er war ein von Gott gezeichneter. Und dann kam er auf Isolierstation. Quarantäne. Lebenslänglich. Das war Gericht und zugleich Gnade. Aber man hört nichts in diesem wunderbaren Kapitel da in 2. Chronik 26, dass er Buße getan hätte und gesagt, vor aller Öffentlichkeit, so wie er sich öffentlich gegen Gottes Willen gestellt hatte, ich habe gesündigt. Und dann fing der Jammer an. Usia, wie ist dir's denn wohl zumute? Und dann starb er. Dann war die Zeit, die Gnadenzeit für Usia zu Ende. Und das Volk hatte eine Lektion zu lernen. Nur was ist das für ein Volk? Es heißt, der Sohn Usias hieß Jotham. Und der Jotham war einer, der lebte, dass es Gott gefiel. Und da steht extra, aber nicht so wie sein Vater, der sich verging gegen Gottes Willen. Und ein Nachsatz, aber das Volk blieb weiterhin böse. Was kann geschehen? War das gestern oder vorgestern? Auf der Sinai-Halbinsel, die Bibellesern ja und Gläubigen ja sehr nahe liegt. 300 Menschen starben bei einem Angriff auf eine Moschee. Welche Erschütterung, wie berührt das unsere Welt? Der ägyptische Staatssicherheitsdienst natürlich, aber wie verändert uns das? In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn. Wer muss sterben, damit wir den Herrn sehen, wie er ist, seine Realität, wie er wirklich ist? Welche Könige, welcher König muss in unserem Leben sterben, damit es vorwärts geht? Damit die blockierten Bremsen endlich loswerden. Was blockiert uns? Vielleicht, natürlich gibt es ja keinen König. In Deutschland haben wir keinen König mehr. Aber auch die anderen Könige haben meistens in der konstitutionellen Monarchie nicht viel zu sagen. Aber der ist ein König in meinem Leben, dem ich diene, dem ich Geld, Kraft, Zeit opfere, ausschließlich, das ist mein König. Der Totensonntag erinnert ja auch daran, an Menschen, die wir noch nicht gemocht haben, gegen die wir vielleicht Groll im Herzen tragen. Ein Leben lang. Der soll sterben. Der muss sterben, damit es anders werden kann. Und wenn ich selbst heimlich eine Krone auf dem Kopf trage, na, mir geht's. Und wenn ich mich zurückziehe wie eine beleidigte Leberwurst, wenn man mir entgegentritt oder mich durchboxe wie der Usia, der König muss sterben. Dazu ist Jesus gekommen. Das ist wirklich Freiheit. Sonst gibt es keine Freiheit, wenn da noch diese Könige herrschen in uns und um uns. Paulus hat uns davon befreit, dass wir gegen Menschen kämpfen müssen. Selbst nicht gegen die Beleidigung, die wir in unserem Herzen noch tragen von dem, was unsere Eltern gesagt haben. Es ist mir noch sehr gegenwärtig, als einer unserer Freunde aus der Suchtkrankenarbeit erzählte, dass seine Mutter ihn, er spielte unten und sie rief von oben herunter: Bernhard, raufkommen, du Bettnässer. Er war ein erwachsener Mann, als er mir das erzählte. Hat er nicht vergessen? Es gibt Dinge, die vergessen wir nicht. Aber die bringen uns um, auch wenn wir noch leben, so wie der Usia, der war halb tot. Aber damit wir den Herrn sehen können, muss das sterben und kann das sterben. Hier steht's. Der Jesaja hat das erlebt und das steht, und nicht nur damit wir eine schöne oder spannende oder interessante Geschichte erleben, sondern damit wir es selbst erleben, selbst mit drin sind. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Aus der Tiefe in die Höhe. Den Herrn sitzen sehen. Wir sehen ja jetzt nichts. Ihr seht mich, wir sehen uns untereinander. Wir hören Botschaft und auch das, was wir vorhin gesungen haben. Das war ja fast so, als wären wir wie Jesaja in dieser Vision drin, in diesem Blick auf Gott, den Lebendigen. Er sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Wie hoch ist sein Thron? Wie viele Lichtjahre entfernt? Wo ist er? Wo ist sein Thron? Mir hat es geholfen, dass jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, gesagt, die Ewigkeit durchdringt diese Zeit. Der Thron ist also nicht weit weg, sondern ganz nahe, auch jetzt hier. Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Jesaja sagt im 52. Kapitel, spricht von Gott, der sagt, ich bin in der Höhe, ich wohne in der Höhe und dort, wo einer zerbrochenen und gedemütigten Herzens ist. Der große Gott in der Höhe, unerreichbar. und doch nahe, wo ein Mensch zerbrochen ist, gedemütigt. Ich fragte mich, als mir diese Verbindung aufging, Jesaja, wann ist dir denn das wohl aufgegangen? Hier, in diesem Kapitel. In diesem Kapitel 6. Gott ist so weit weg, so unsichtbar. Aber hier steht noch etwas anderes für den Jesaja. Er sah, und sein Saum füllte den Tempel. Im Tempel war er offenbar. Wisst ihr, dass ihr auch im Tempel seid? Jesus, die Heilige Schrift sagt, die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. Sogar noch näher ist er im Tempel. Wenn wir zu Jesus gehören, dann ist auch unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist doch zum Staunen. Der Saum, ich habe überlegt, was ist denn ein Saum? Also von der Forstwirtschaft her, da war mir bekannt, Waldsaum. Der Rand des Waldes. Der Wald kann sehr groß sein, aber es gibt nur einen Saum. Dem von außen sieht man, wenn wir aus unserem Fenster rausgucken, dann sehen wir auch einen Waldsaum. Freuen uns jedes Mal daran. Aber diejenigen, die sich mit den Kleidern auskennen, ein Saum ist der Rand der Hosen. Und die haben eine Stoßkante. Und, naja, damit es eben nicht so schnell ausfranst, wenigstens da unten nicht. Nur der Rand, nur mit dem Rand begegnet uns der Herr. Auch hier. Also wenn wir sagen, ich habe nichts empfangen oder dass ich komme mit den Texten nicht klar oder das berührt mich nicht. Freu dich drauf, es gibt noch mehr. Wir dürfen durchbrechen. Es wird einmal so sein, dass, wie die Schrift sagt, wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Darum können wir auch diese Stoßkanten miterleben und überstehen. Sein Saum füllte den Tempel und dann sah Jesaja noch etwas anderes. Seraphim standen über ihm. Ich habe mal nachgelesen. Nur hier an dieser Stelle ist von den Seraphim die Rede. Das sind Engel, die in der Nähe beim Thron über ihm stehen. Seraphim standen über ihm. Gott hat also auch noch jemand über sich. Also wenn du einen Chef hast, der dir nicht passt, es geht alles vorbei. Wenn du mit Jesus verbunden bist, kannst du für ihn beten, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Also Gott hat nichts dagegen, wenn etwas über ihm ist. Nur wer sie waren und was sie taten. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Angesicht. Es waren also menschenähnliche Gestalten. Mit 2 deckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Das ist Ewigkeit, fliegen und zugleich stehen. Aber sie schwiegen nicht. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, 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 heilig. 1, 2, 3. 3 in einem. Ich sehe darin, für mich, macht daraus kein Dogma, ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Keinen anderen Text, nur noch eine Beifügung. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wollen wir uns das mal vergegenwärtigen? Alle Lande, alle Länder, die ganze Erde ist voll seiner Ehre. Voll Schrecken, voll Tod, voll Hass, voll Zwietracht, voll Machtgier. Das ja, aber sind seiner Ehre voll? Die Seraphim, die sind uns Vorbild für den Glauben. Dass wir nämlich, wenn wir den Rundfunk hören, wenn wir im Fernsehen Sendungen sehen, Nachrichten und so weiter, dass wir darin Gottes Ehre noch erkennen, das ist eine Glaubensaussage. Wie weit geht unser Glaube denn in unserer Welt, in der wir leben? Die Engel machen es uns vor. Übrigens, es steht nicht da, dass sie gesungen haben. Aber es war ein Lobpreis. Sie haben gerufen. Wie wir Menschen uns auch verhalten mögen, ob wir es fertig bringen, in den Lobpreis von Anna und Johannes einzustimmen, garantiert in der Ewigkeit vor Gottes Herrlichkeit sind die drei Seraphim. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir müssen nur versuchen, hinterherzukommen. Wenn es das gelingt, ist das auch ein inneres Fest. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Die Schwellen bebten. Hier Schwellen, Fundamente des Tempels. Also wenn die wenn die Schallmauer durchbrechen, dann rumpelt's. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Die Schwellen beben, aber die Menschen, wir kommen ja dann noch drauf, Jesaja wird ja dann zu den Menschen geschickt. Und wie schwer ist das, dass sie zum Beben kommen. Vor allem Möglichen beben wir. Wir wagen es kaum, unseren Chef um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Aber vor Gott? Und das Haus wurde voll Rauch. Nur ein Satz dazu. Was heißt das, wenn jetzt hier auf einmal Rauch wäre? So dicker Rauch, dass wir uns gar nicht mehr erkennen könnten. Was wäre dann wichtig? Die Stimme. Dass wir einander hören. Das Zweitrangige. Entschuldigt, ihr lieben Schwestern, Frauen und Männer, die ihr euch heute schick gemacht habt. Aber das spielt dann keine Rolle, wenn hier Rauch ist. Das Zweitrangige muss verschwinden, wenn wir in Gottes Herrlichkeit sehen. So wie es auf dem Berg Tabor, als Jesus verherrlicht wurde, da heißt es, und die Jünger sahen niemand als Jesus allein am Schluss, als alles vorbei war. Das genügt. Nicht mehr das drumherum. Und jetzt muss doch der Jesaja in großen Jubel ausgebrochen sein. Und ich habe ja den Text vorher vorgelesen. Sie wissen also, was hier geschieht. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Also ich muss sagen, das habe ich noch niemals gesagt. Gott kann ja jemand nachher zu mir kommen und sagen, aber ich. Das ist ein Wunder, wenn das geschieht in unserem Leben. Wehe mir, ich vergehe. Ich habe unreine Lippen. Was meine Lippen gesagt haben, sie sind ja zum Reden da, zum Gutes sagen. Das war alles, entschuldigt, ich sage dieses Wort nicht, was mir auf den Lippen liegt. Das war alles nichts. Das war alles Schaden. Es war schädlich, hinfällig. Ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Na Jesaja, du müsstest heute leben. Da muss man nicht reden. Da kann man am Tisch sitzen und jeder hat so ein kleines Ding vor sich. Und dann braucht man die Lippen überhaupt nicht zu bewegen. Und Fachleute sagen, in unserem Kopf, in unserem Zentrum, im Gehirn, haben wir offenbar auch ein Zentrum für besondere Fäkaliensprache. Und die hat sich bis in unsere Öffentlichkeit hinein, auch ist ja nichts Neues, aber heute offenbar verstärkt und vertieft. Und über das kleine Kästchen, da muss man die Lippen gar nicht bewegen. Da kann man sich gegenseitig so beschmutzen, sodass das einem das ganze Leben anhängt. Das ist bei Jesaja passiert. Als er der Herrlichkeit Gottes begegnete, da sah er auf einmal den wunden Punkt in seinem Leben. So verschieden wir Menschen sind, so sehen wir auch, sind auch die Punkte, an denen wir Rettung und Erlösung, an denen wir das Blut Jesu brauchen. Ist das verschieden? Hier, heute Morgen, werden wir aufmerksam gemacht auf eine Sache, dass Jesus sagt, von der Jesus sagt, wir müssen von jedem unnützen Wort Rechenschaft ablegen. Jedes unnütze Wort Rechenschaft. Durch unsere Worte werden wir gerechtfertigt oder verdammt. Da könnte man schon sagen, wehe mir, ich vergehe. Aber es ist gut, wenn wir dieses Urteil schon jetzt zu unseren Lebzeiten aussprechen. Wenn wir im Licht Gottes uns erkennen. Also ich möchte euch das nicht vorenthalten, was Jakobus über unsere Zungen, nur Zunge und Lippe, ist fast dasselbe, sagt. Wenn jemand meint, er diene Gott und seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, so ist sein Gottesdienst nichts wert. So hat der Gottesdienst nichts gebracht. Aber dieses Wort sagt uns ja nicht, um uns zu verdammen, um uns zu verurteilen, sondern um dieses Urteil vorauszunehmen und damit wir uns selbst verurteilen. Glauben heißt, dem Urteil Gottes zustimmen. Und Glauben an Jesus heißt, dem Urteil, das Jesus auf sich genommen hat, dem auch zustimmen und das annehmen. Das ist Gnade. Also, Jakobus sagt noch, wer sich aber im Reden nicht verfehlt, der ist vollkommen. Amen. Amen. Ich ist noch nicht Schluss. Ich sage nur Amen zu diesem Wort hier. Aber ich muss auch Schluss machen. Aber das wollte ich euch doch noch sagen. Vollkommen. Wer sich vollkommen beherrschen kann. Darum gehört ja auch die Selbstbeherrschung mit zu der Frucht des Heiligen Geistes. Wie wird der Jesaja fertig mit diesem Selbst, mit dieser Selbstverurteilung? Als er das erlebt, wusste er ja noch nicht, dass Gott ihn berufen hatte zum Propheten. Aber die Lippen, das waren ja sein Werkzeug für seinen Beruf, für seine Existenz. Wenn der Herr mit uns redet, dann berührt das immer. Der springende Punkt ist immer der Punkt, wo es um unsere Existenz geht. Darum ist die sehr unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Wie gut, dass sich da etwas in der Ewigkeit berührt, wenn wir zur Selbsterkenntnis kommen. Zur Sündenerkenntnis kommen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand. Bitte vorzustellen, das sind schon ewige Wesen, die er mit der Zange vom Altar nahm. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das, was seine Lippen unrein gemacht hatte, nannte der Bote Gottes, dass deine Schuld von dir genommen werde. Leute, durch unsere Lippen werden wir schuldig. Das heißt, wenn ich dem anderen Schimpfworte sage, dann ist das Schuld. Ich soll ihm ja freundliche Worte sagen. Ich soll ihn ja ermutigen. Ich soll ihn ja nicht fertig machen. Dann stehe ich natürlich gut da. Aber wenn wir ihm die freundlichen Worte, die ermutigenden, schuldig bleiben, dann ist das auch Schuld. Und diese Schuld hat Jesus auf sich genommen. Die können wir nicht abtragen. Ich erinnere diejenigen, die das kennen, an die Geschichte mit dem Pastor, zu dem ein Mann kommt und sagt, ich habe schlecht über die geredet, verzeihen Sie mir bitte. Naja, und dann lässt er ihn dann einen Huhn rupfen, schlachten natürlich vorher, und einen Huhn rupfen vom Turm herunterstreuen. Und dann sagt er so, das habe ich jetzt gemacht. Ja, und was soll ich noch machen? Ja, jetzt sammle mal die Federn wieder ein. Die Worte, die ausgesprochen sind, die alten Griechen, die haben gesagt, auf ihre sehr plastische Art, welches Wort entfloh dem Gehege deiner Zähne? Welches Wort entfloh dem Gehege deiner Zähne? Also, die Zähne reichen noch nicht, um uns mundtot zu machen. Da brauchen wir die Lippen auch noch dazu. Aber das hat Schaden angerichtet. Schuld, schuldig sind wir geworden. Und deine Sünde gesühnt sei. Was ist Sünde? Sünde ist das, mir hilft das immer, dass es da oben auf dem eine Meerenge gibt bei Dänemark, zwischen Dänemark und Schweden in der Ostsee, der Sund genannt wird. Das trennt, das, was uns trennt. Was uns trennt, wird hinweggenommen mit dieser glühenden Kohle. Was ist die glühende Kohle? Zur Bekehrung hat wahrscheinlich keiner eine glühende Kohle erlebt. Aber das ist das, was der Engel vom Altar nimmt. Jesus ist die glühende Kohle vom Altar Gottes. Wenn wir das Blut Jesu für uns Anspruch nehmen, dann wird unsere Schuld getilgt, die wir schuldig geblieben sind, Menschen und Gott, und unsere Sünde gesühnt. Die Trennung wird aufgehoben. Darum kann Gott sagen, vergeben will ich dir wohl, aber ungestraft sollst du nicht bleiben. Die Strafe ist dann sozusagen dazu da, damit wir daraus was lernen, damit wir uns das merken. Dass nicht die Gnade eine billige Gnade wird. Ist ja alles vergeben, ist eigentlich nicht Vergebung der Sünden, sondern Erlaubnis zum Sündigen. Wenn wir einfach nur zu kommen brauchen und danken, Herr, nimm von deinem Konto ab. Hier steht nichts, dass er Schmerzen gefühlt hat. Hier steht nichts, dass er das angenommen hat oder abgewehrt. Sondern hier geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, dass Gott weitermachen kann. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Darum diese ganze Geschichte, von Gott her gesehen. Du erlebst, hast vielleicht oder erlebst, steckst mittendrin in Erschütterungen. Aber von Gott her gesehen, er zielt darauf ab, dass du zu denen gehörst, die zu seinen Boten, als seine Boten sich senden lassen. Da kann Jesaja nur sagen, hier bin ich, sende mich. Das kann nur jeder für sich persönlich sagen. Das kann ich nicht für meine Frau, meine geliebte Frau sagen und nicht für meine Kinder. Kann ich nur für mich sagen. Jeder nur für sich. Aber darauf wartet der Herr. Und ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Es ist sehr interessant, welchen Auftrag er bekommt. Das passt jetzt nicht in unseren Zeitrahmen hinein. Und er soll ja zunächst Gerichtsprophet werden. So, was er selbst erlebt hat, spüren wir, wenn wir den anderen, die anderen kritisieren und ihnen die Leviten lesen, wie man so sagt, dann müssen wir das selbst gehört haben. Als ich mich hier vorbereitete, habe ich gehört, dass meine Lippen unrein waren, als wir in dieser Woche mit unserem Hauskreis zusammen waren. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, mit dem Hauskreis das noch abzuklären und wieder gut zu machen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich den Namen eines Fürsten unter den Aposteln mit meinen Lippen unrein charakterisiert habe. Die da waren, die wissen das. Ihr anderen müsst das nicht wissen. Unsere Lippen. Wehe mir, ich vergehe. Es gibt nur eine Lösung. Das Kreuz. Und das ist zugleich die glühende Kohle vom Altar. Und als Jesus angekündigt wurde, heißt es, er wird mit Geist und mit Feuer taufen. Wer zur Baptistengemeinde gehört, der lässt sich taufen. Der ist getauft. Ich auch. Das ist Wassertaufe. Feuertaufe ist das, was Jesaja erlebt hat. Und weil das zur Rettung dient, und zum Dienst dient und zum glaubwürdigen Wort, wollen wir uns nicht dagegen sträuben, sondern sagen, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Amen.